Grenzenloses Eventdesign. Gespräche über gute Veranstaltungskultur. Das Thema der heutigen Podcast-Folge: Offenheit.
Hallo und guten Tag. Mein Name ist Michael Gleich und heute geht es um Offenheit. Offen zu sein nehmen viele von uns in Anspruch. Es gehört in einer offenen Gesellschaft zum guten Ton. Aber sind wir es wirklich? Sind wir bereit für das Unerwartete, Unplanbare, Unsichere? Oder bezogen auf unser Thema lebendige Events, wie viel Sicherheit brauchen Veranstaltende und Teilnehmende und wie viel Spontaneität, Selbstorganisation und Überraschung lassen Sie zu? Sind Sie bereit für Situationen, die nicht vollständig kontrollierbar sind? Darüber möchte ich mit Dr. Nathalie Knapp sprechen. Sie ist Philosophin, Autorin und Rednerin. Was ich an ihr so besonders finde, ist, dass sie Philosophie auch in praktisches Tun übersetzt, in verschiedenen Expertengremien und in eigenen Seminaren. Herzlich willkommen, Nathalie.
Hallo, ich grüße dich.
Nathalie, schon in der Vorbereitung auf das heutige Treffen konnte ich deine Freude am Denken deutlich spüren und die war ansteckend, wie du dich im Laufe eines ganzen Jahres an das Thema rangetastet hast, Gedanken mitgenommen hast, neugierig, abwägend, forschend. Ist ein solch mußevolles Vorgehen in diesen hektischen Zeiten etwas, das wir uns viel zu selten leisten?
Ja, ich weiß gar nicht, wie oft sich das andere Leute leisten. Für mich ist es ja mein Beruf und es ist auch meine größte Leidenschaft. Ich kann ohne so zu denken gar nicht leben. Ich mache das von morgens bis abends und ich bin froh, dass ich dafür bezahlt werde, dass mir ab und zu jemand dabei zuguckt oder zuhört. Das ist wirklich ein Riesengeschenk, weil das ist, was mich lebendig macht. Das ist, wie ich die Welt verarbeite.
Als wir gerade ein Vorgespräch hatten, hast du gesagt, dass du es auch gar nicht anders kannst. Also so Multitasking, viele Sachen nebeneinander. Also du magst dich, wenn ich das richtig verstanden habe, einfach gern konzentrieren auf das, was gerade in deinem Kopf vorgeht.
Ja, und ich kann mich auch wirklich gut konzentrieren. Also neulich saß ich im Zug und wir hatten, wie das im Augenblick oft so üblich ist, 2 Stunden Verspätung und ich habe es gar nicht gemerkt. Ich habe gearbeitet, ich habe es einfach nicht gemerkt, bis es kurz vor Berlin einer angesagt hat, wir hätten jetzt 100, ich weiß nicht wie viele Minuten Verspätung, war mir nicht aufgefallen. Weil wenn ich konzentriert bin, dann bin ich völlig in der Welt dessen, über das ich gerade nachdenke.
Das finde ich wunderbar und vielleicht kommen wir auf dieses Thema Konzentration auch im Kontext von Veranstaltungen nochmal zurück, weil meine Erfahrung ist, auch in der Moderation, wenn die Menschen eigentlich gar nicht richtig da sind, wenn sie mit ihrer Konzentration noch bei Gedanken an zu Hause, an den Beruf oder sie sind mit den Blicken auf dem Smartphone, dass man sich da abmühen kann, wie man will, aber es ist eigentlich da kein Gegenüber, der es aufnehmen kann. Zu unserem Thema Offenheit, das ist ja auch etwas, was mit Unsicherheit verbunden ist. Und Unsicherheit ist ja extrem unbeliebt eigentlich. Sie macht Angst, löst Gefühle von Ohnmacht aus. Außerdem ist ja Sicherheit eines unserer Grundbedürfnisse. Und wie wir beiden zusammengekommen sind, ich habe vor einiger Zeit, ich glaube schon ein paar Jahre her, einen Vortrag von dir gehört, der mich begeistert hat. Und der war betitelt mit »Ein Lob der Unsicherheit«. Dabei nanntest du der Zuhörerschaft eine Reihe von Gründen, warum wir Unsicherheit preisen und loben sollten. Und ich würde gerne mal ein paar von ihnen mit dir durchgehen. Was ist denn der Hauptgrund, warum wir diese Unsicherheit und Offenheit loben sollten?
Das erste ist, ohne Unsicherheit keine Hoffnung. Also die Welt wäre vollkommen hoffnungslos. Denn die einzige Möglichkeit, eben immer auf der sicheren Seite zu sein und immer vorbereitet zu sein auf das, was kommt, wäre es, die Zukunft schon zu kennen. Und um sie zu kennen, müsste sie aber schon feststehen. Und wenn sie schon feststünde, dann wären wir ihr auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Das heißt, Hoffnung haben auf etwas kann man nur, weil die Zukunft offen ist. Und das bedeutet eben, nicht vorbereitet zu sein. Erstmal noch nicht zu wissen, wie es geht, wie ich da durchkomme, wie ich da hinkomme. Die Hoffnung würden wir schon mal verlieren ohne Unsicherheit. Und das ist nur das eine. Und dann gibt es eben ein paar andere Dinge. Die Freiheit würden wir verlieren, die Kreativität und unser Leben. Unser Leben ist grundlegend auf Unsicherheit angewiesen, weil es sich ja entwickeln muss. Und Entwicklung hat immer Unvorhergesehenes vor sich. Insofern sind es die wichtigsten Dinge überhaupt, die uns am meisten am Herzen liegen, die wir nicht mehr hätten ohne Unsicherheit.
Wie kommt es denn, dass viele Menschen diese Unsicherheit so unsicher macht, also dass sie es so unangenehm finden, Ist da eine Verengung in der Wahrnehmung, dass wir sofort denken, in dem Moment, wo wir es nicht kontrollieren können, dass ganz bestimmt was Schlimmes passiert? Und dass wir gar nicht offen sind dafür, dass ja auch alles Wunderbare oder alles Lösende, alles Heilende passieren kann?
Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt. Und ich bin auch ganz sicher, dass es kulturell geprägt ist, dass wir in einer Kultur leben, die Sicherheit sehr, sehr, sehr wertschätzt und alles Ungeplante nicht wertschätzt. Es gibt andere Kulturen, da ist das anders. Ich wurde auch mal nach so einem Vortrag gefragt, ja, wenn ich jetzt ein Lob der Sicherheit hätte halten müssen, ja, wie wäre das ausgefallen? Und selbstverständlich würde ich mich nicht in Indien hinstellen und ein Loblied auf die Unsicherheit singen. Ich würde überall das Loblied für die Qualität singen, die da gerade gebraucht wird und stark gemacht werden muss, um das Leben in ein größeres Gleichgewicht zu bringen. Ich trete ja immer an als Anwältin der Unsicherheit. Ich habe noch nie jemanden erlebt, der dann hinterher gesagt hat, okay, die Unsicherheit soll abgeschafft werden.
Jetzt hast du bei anderen Kulturen, zum Beispiel Indien, erwähnt. Gibt es da denn ein ganz anderes Verhältnis zum Thema Sicherheit, Unsicherheit, Offenheit für das Neue, für das noch Kommende?
Notgedrungenermaßen, ja, weil Menschen nicht dieselben rechtlichen Bedingungen haben wie wir. Die haben keinen Kündigungsschutz über, ich weiß nicht, wie lange. Ich erinnere mich an eine Situation, da war in einem Werk Kündigungen ausgesprochen worden und in Indien bekamen die Leute 4 Wochen lang Geld ausbezahlt, obwohl sie da gar nicht mehr arbeiteten. Die sind hier übergeschnappt, die konnten sich das gar nicht vorstellen, dass sie das ernst meinen. Das heißt, man ist es gewohnt, relativ schnell umzuplanen, neue Ideen zu entwickeln, einfach weil es lebensnotwendig ist. Und wenn man es geübt hat, dann weiß man, dass ganz vieles geht, was wir für unmöglich halten. Das heißt aber nicht, dass ich das gut finde. Ja, ich bin extrem froh, dass wir das nicht tun müssen. Und ich glaube auch wirklich, dass bestimmte Formen von Sicherheit uns Dinge ermöglichen, die in der totalen Unsicherheit nicht drin sind. Weil es gibt Grundbedürfnisse, die müssen befriedigt sein. Also ein gewisses Maß an Sicherheit brauchen wir, um überhaupt kreativ werden zu können. Aber wie das gestaltet ist, da gibt es ganz viele Spielräume.
Kreativität ist ein Stichwort jetzt für mich. Kann es sein, dass es eben vielleicht einen sicheren Rahmen braucht, auch bezogen auf das Thema Veranstaltung, in dem sich dann die Kreativität, die mit der Unsicherheit und der Offenheit einhergeht, entfalten kann? Also, dass das dieser Tanz zwischen sicher und unsicher ist?
Es braucht auf jeden Fall immer einen sicheren Rahmen, also sowohl in Veranstaltungen wie auch sonst im Leben. Wenn ich nicht weiß, wo ich die nächste Mahlzeit herkriege, dann bin ich nicht besonders kreativ, außer in dieser Hinsicht, mir irgendwie irgendwo eine Mahlzeit zu besorgen. Und so ist es auch in Veranstaltungen. Wenn nicht ein bestimmter Rahmen gegeben ist, der mir Sicherheit bietet, beispielsweise darin, dass ich zur Toilette gehen kann, wenn ich muss, ja, weil da eine Pause eingeplant ist, dass ich nicht dauernd gucken muss, boah, wie lange redet der jetzt noch, ich muss so dringend oder ich müsste mal was trinken oder was essen. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit, ja, dass Zeitpläne eingehalten werden. Das kann man für spießig halten, aber das gibt einfach genau diese Sicherheit, dass Menschen ihre Grundbedürfnisse befriedigen können. Und dann können sie sich besser entspannen und dann können sie sich besser einlassen. Also da gibt's ganz viele Dinge, die man tun kann und für meinen Begriff auch tun muss, um einen sicheren Rahmen zu geben, in dem dann möglichst viel Spielraum sein darf, aber eben nur innerhalb dieses Rahmens.
Das heißt, wenn dieser Rahmen unsicher ist, könnte eine Angst aufkommen, die tödlich für Kreativität ist. Also Angst kommt ja von Enge und macht den Kopf eng, die Brust eng. Also so, es braucht offensichtlich dann einen angstfreien Raum durch sicheren Rahmen. Ist das richtig?
Ja, würde ich auf jeden Fall so sehen. Und du hast gerade diese Begriffe unterschieden. Und das ist mir auch immer ganz wichtig, weil Unsicherheit und Angst sind nicht dasselbe. Das wird ganz oft verwechselt. Unsicherheit bedeutet einfach nur, dass ich nicht weiß, wie es geht. Ja, dass ich noch keine Ahnung habe, wie der Weg jetzt verlaufen wird, ob es überhaupt einen geben wird, wie lange es dauert, bis wir irgendwo hinkommen, ob wir überhaupt irgendwo hinkommen. Ich weiß nicht, wie es geht. Das bedeutet erstmal Unsicherheit. Und das ist ein unangenehmes Gefühl, weil das wie so ist, so ein schwankendes Gefühl, so ein leichtes Schwindelgefühl. Und die meisten Leute finden es unangenehm, ein paar wenige finden das super angenehm. Es gibt
ja
Künstlerinnen und Künstler finden das oft angenehm. Die mögen es nicht, wenn alles zu vordefiniert ist. Ich meine, viele Leute nehmen Drogen, um dieses Gefühl zu kriegen, ja? Dieses Gefühl von Weite und nicht so ganz festen Boden unter den Füßen. Aber diese Drogen nehmen dann eben auch die Angst weg. Und oft, für viele Menschen ist sozusagen Unsicherheit, dieses Schwankende, dieses Große, dieses Offene, ohne Drogen Angst behaftet. Angst ist aber genau das, was einsetzt, wenn diese Unsicherheit kippt in die Annahme, mein Leben sei bedroht. Das ist ja eine Instinktreaktion, Angst. So, ich muss jetzt mein Überleben irgendwie sichern. Und wir sind in einer Kultur, wo das sehr selten der Fall ist. Wir müssen sehr selten unser Überleben sichern. Und trotzdem ist dieser Instinkt ganz tief noch in uns drin. Und das hat alle möglichen psychologischen Komponenten, weil ich mal was erlebt habe in meiner Kindheit, wo ich das noch gar nicht einschätzen konnte, ja, was jetzt lebensbedrohlich ist und was nicht. Aber genau dieses Spektrum, wo hört die Unsicherheit auf und fängt die Angst an, damit vorsichtig umzugehen, damit es Unsicherheit bleibt und nicht eben diese Instinktreaktion von weglaufen, sich totstellen oder Angriffe kommen.
Es erinnert mich ein bisschen daran, dass ich manchmal davon spreche, von so drei Zonen, so der Komfortzone, das, wo wir uns dann schon auskennen, selbst auch der alte Scheiß, der eigentlich gar nicht so förderlich ist, aber kennen wir uns aus. Dann gibt es die Lernzone, so der Schritt raus ins Neue, ins Ungewisse. Und dann gibt es die Gefahrenzone. Also ist das auch eine Einteilung, die dem entspricht, was du gerade gesagt hast?
Ja, absolut. Und zwar auch inhaltlich. Ich musste das lernen, weil ich selber in diesem geistigen Bereich nicht leicht in so eine Angstzone gerate. Aber andere Leute schon. Und ich erinnere mich an einen Kongress, das ist viele, viele Jahre her. Da war ich noch relativ am Anfang mit diesem Unsicherheitsthema und habe einen Vortrag gehalten. Das war vor Erzieherinnen und Erziehern aus dem pädagogischen Bereich. Die haben gar nicht verstanden, was ich sagen wollte. Also, dass ich ihnen nicht sagen wollte, sie sollen ihre Kinder verunsichern. Und dann fing da einer an, mich anzuschreien, mitten während des Vortrags. Also richtig anzuschreien, ja. Und
echt?
Und ich habe gar nicht verstanden, was da passiert ist. Aber erst später ist mir klar geworden, dass ich den total überfordert hat. Der hatte ein Konzept von, wie es geht. Er hat ein Konzept davon, dass er weiß, wie es geht und dass das einen absoluten Grad von Richtigkeit in der Kindererziehung gibt. Wenn ich es so mache, dann wird es immer gut. Und ich habe ihm da den Boden unter den Füßen weggezogen und das war zu viel. Und das erlebe ich immer noch heute in Seminarkontexten, dass es Menschen gibt, die in Situationen zusammenklappen, weil ich denen Fragen stelle, wie, was gibt dir Sicherheit? Was weißt du sicher? Was ist das sicherste Wissen, was du besitzt? Dabei kommt normalerweise raus, dass das, was ich sicher weiß, nicht das ist, was mir Sicherheit gibt. Also, dass sicheres Wissen nicht notwendig ist, um sich sicher zu fühlen. Da passiert es dann, dass jemand beispielsweise erzählt, als der Krieg in der Ukraine angefangen hat, da habe ich mir überlegt, nichts ist sicher und vielleicht packen wir lieber eine Tasche mit den wichtigsten Dokumenten. Und dann sitzt da jemand anders, für den es die totale Überforderung ist, allein so einen Gedanken zuzulassen. Und dann merke ich wieder, dass eben Menschen ganz unterschiedlich sozusagen sich versuchen, ihre Stabilität im Alltag zu gewährleisten. Manche, indem sie hinschauen und einmal was vorher durchdenken und andere, indem sie es halt verdrängen.
Jetzt hast du bei mir was ausgelöst, dass ich jetzt natürlich über diese beiden Fragen, die mich jetzt überraschen, was weiß ich sicher und was gibt mir Sicherheit, dass ich da jetzt natürlich gerade heftig drüber nachdenke. Und ich sage jetzt mal spontan was. Also was mir Sicherheit gibt, ist, dass ich mehrfach in Todesnähe geraten bin als Reporter in Krisenregionen. Übrigens auch bei psychedelischen Experimenten. Also das ist mit den bewusstseinserweiternden Drogen ist es nicht immer angenehm. Aber auf dem tiefsten Punkt der Angst, die dann gekommen ist, habe ich sowas gespürt wie einen Boden. Etwas, was mich trägt, was mich hält. Also das wäre jetzt gerade spontan meine Antwort. Ich musste da einfach was dazu sagen. Aber zurück zu deiner Erfahrung in den Seminaren. Du erlebst also, dass Menschen in diesem Spektrum so zwischen Sicherheitsbedürfnis und vielleicht auch Neugierbedürfnis also sehr unterschiedlich angesiedelt sind, so von links nach rechts auf so einer Skala.
Ja, extrem unterschiedlich. Und damit umzugehen, das mit einzubeziehen, das ist natürlich auch wichtig, wenn man jetzt Veranstaltungen für mehr Menschen ausrichtet. Und die sind alle so verschieden. Dann gibt es welche, die haben eine sehr enge Komfortzone und welche, die haben eine sehr weite. Und deshalb ist es natürlich gut, unterschiedliche Formate anzubieten, auch vorher so viel wie möglich zu erspüren, was kommen da für Leute, denn es gibt ja auch unterschiedliche Berufsgruppen und da erlebe ich beispielsweise auch extreme Unterschiede. Ja,
sag mal Beispiel.
Ja, also zum Beispiel Menschen, die soziale Arbeit machen, die haben meistens enormes Unsicherheitsaushaltepotenzial, während Banker nicht so eine große Unsicherheitstoleranz haben. Das sind nun mal zwei Berufsgruppen, ja, mit denen ich arbeite. Wir haben so eine Übung, wo man so eine fingierte Aufgabe bekommt und man muss möglichst viele Lösungen entwickeln für dieses erfundene Problem. Und die Lösungen müssen nicht realistisch sein und gar nichts, aber möglichst viele in möglichst kurzer Zeit. Das ist so eine Kreativitätsübung. Und ich habe die schon ganz, ganz, ganz oft mit eben Menschen aus einem sehr sicheren Arbeitsbereich gemacht. Und dann finden die vielleicht 15 Lösungen sind sehr viel. Und dann haben wir die auf so einem Kongress für Menschen, die soziale Arbeit machen. Und dann frage ich immer, ja, wer hat 5 Lösungen, wer hat 10 Lösungen? Bei 35 haben wir aufgehört zu zählen.
Oh, Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn.
Und wenn man das mal vergleicht mit den Gehaltsgruppen, ja, in die eingestuft sind, das ist wirklich interessant. Also es gibt wirklich in unterschiedlichen Berufsgruppen sehr unterschiedliches Unsicherheitstoleranz.
Die Banker müssen, das ist jetzt meine etwas humoristische Deutung, die müssen mehr verdienen, weil die so eine geringe Unsicherheitstoleranz haben.
Ich habe mal mit einer Psychologin drüber gesprochen und die hat auch oft ihre KlientInnen gefragt, wie viel Geld müssen sie auf dem Konto haben, um sich sicher zu fühlen. Und sie sagt, je reicher die sind, desto höher sind die Summen. Es gäbe schwindelerregende Summen, die da genannt werden, wenn Menschen sehr reich sind.
Du machst Seminare und du hast jetzt eben gesagt, auch im Kontext von Indien, dass die Menschen es gewohnt sind, mit permanenter Unsicherheit umzugehen. Können wir das üben? Können wir da besser werden?
Ja, besser und schlechter weiß ich gar nicht, aber üben kann man es auf jeden Fall. Und eine Übungsaufgabe besteht allein darin, im eigenen Körper empfinden, diese Gefühlslage zu verorten. Wie fühlt sich das an? Damit ich sozusagen, je öfter ich das mache, dieses Gefühl spüre, wie fühlt sich unsicher an? Und was ist die Folge davon? Was will mir das sagen? Also diese Verbindung zu schaffen im eigenen Körpersystem, das ist ja ein intelligentes, lebendiges System, was mir hier eine Botschaft übermittelt. Was bedeutet diese Botschaft? Das ist eine Art von Kommunikationstraining mit dem eigenen Körperwesen. Und dann kann ich leichter und immer schneller, wenn dieses Gefühl kommt, nicht mehr sofort in Panik ausbrechen, sondern die Aushaltefähigkeit, die Toleranzschwelle erhöhen.
Eine Eigenschaft, die auch mit der Unsicherheit und Offenheit einhergeht, ist, dass wir ja gerne auch überrascht werden. Das Staunen, dass da etwas auf uns zukommt, wow, hätte ich nicht gedacht. Das heißt, wenn wir uns verschließen, verschließen wir uns dann auch gegenüber der Überraschung und dem Staunen?
Ja, absolut. Ich weiß aber gar nicht, wie viele Leute wirklich gerne überrascht werden oder vielleicht nur überrascht in einem sehr vorhersehbaren Kontext und Gerüst. Ich werde extrem gerne überrascht. Ich sehe es aber beispielsweise, wenn ich mir so die Bestsellerlisten in der Literatur anschaue, dann sind es meistens vorhersehbare Geschichten, also Geschichten, die zumindest für mich keine großen Überraschungsmomente beinhalten, sondern die so eine neue Geschichte innerhalb von einem gewohnten Rahmen sind. Und das bedeutet ja, dass viele Menschen diese Art von Geborgenheit sehr zu schätzen wissen. Dieses zu wissen, am Ende heiraten die oder was auch immer. Dieses richtige Überraschtwerden. Ich bin gar nicht so überzeugt davon, dass ganz viele Menschen das lieben.
Vielleicht hat das auch etwas mit dem anderen Thema, mit dem Vertrauen zu tun. Dass da ein Vertrauen da ist. Zum Beispiel, wenn ich von einem Freund, von einem Partner, was weiß ich, überrascht werde, dass ich weiß, dass es dem um eine positive Überraschung geht und dass er jetzt nicht irgendwie im Wohnzimmer 10 Vogelspinnen freilässt, um mich zu überraschen.
Ja, das ist ein guter Gedanke. Das ist wirklich ein guter Gedanke, dass die Fähigkeit, sich überraschen zu lassen, was mit Vertrauen zu tun hat. Und Vertrauen ist ja eine Sache, die wir mitbringen, aber die eine notwendige Voraussetzung hat. Und die notwendige Voraussetzung ist, dass ich ganz am Anfang meines Lebens die Erfahrung mache, dass ich vom Leben erwünscht bin. Ja, dass es mir alles schenkt, was ich brauche, damit aus Leben mehr Leben wird oder lebendigeres Leben wird. Dass ich erlebe, dass es mir Wärme schenkt und Nahrung schenkt und Lachen schenkt und dass ich was zurückgeben kann, dass sich andere Leute über mich freuen. Und das nennen wir dann ja Urvertrauen. Aber das ist wie so die soziale Kernerfahrung des Lebens. Wenn ich die nicht gemacht habe, man kann es sicher nachholen, aber es dauert viel länger. Und dann entsteht wiederum aus dieser Kernerfahrung entsteht dann erst irgendwann viel später Selbstvertrauen. Und wenn ich in einem Kontext bin, das ist jetzt was, was ich mir jetzt überlege, nachdem ich dir so zugehört habe, wenn ich in einem Kontext bin, in dem diese Erfahrung reaktiviert wird, ja, diese Kernerfahrung von gemeinsamem, gelingendem Leben, dann ist sicher mehr Überraschungsfreudigkeit da, als wenn ich mir nicht so sicher bin, ob das genau der Kontext ist, in dem ich diese Erfahrung machen kann.
Jetzt ist meine Erfahrung, also nur anekdotische Evidenz, keine wissenschaftliche, dass es doch sehr viele Menschen gibt, die diese Urvertrauenserfahrung nicht gemacht haben. Ich habe sie auch nicht gemacht. Und dann ist die Frage, weil du sagst, man kann da etwas zurückgewinnen. Was können wir zum Beispiel gerade bei Veranstaltungen, wo Menschen zusammenkommen, wo ich noch nicht weiß, sind die anderen mir wohlgesonnen oder wollen die mir ans Leder? Was können wir tun, um zumindest mal nicht Abwehrreaktionen zu triggern, sondern was können wir vielleicht tun, um Vertrauen zu nähren, damit wir uns tatsächlich öffnen können, offen sein können?
Ich glaube, das sind zwei Dinge. Die ganz erst haben wir schon angesprochen, einen sicheren Rahmen zu schaffen, in dem alles enthalten ist, was einen Menschen ausmacht, also alles, was ich wirklich brauche als Mensch, von Nahrung bis soziale Anerkennung, in dem das alles Platz hat. Sonst ist es wie wenn ich in den Spiegel schaue und da ist niemand da. Also ich kann nur Resonanz entwickeln auf etwas, was mir irgendwie entgegenkommt. Und das Zweite ist, und da muss man das Rad wirklich nicht neu erfinden, das ist immer dasselbe, das ist Wertschätzung. Wertschätzung ist für mich die wichtigste Fähigkeit, die der Mensch besitzt, um vertrauenswürdig zu sein, um aus Leben mehr Leben zu machen. Und wenn ich Wertschätzung sage, dann wird es oft falsch verstanden. Die Leute meinen dann, dass sie dann alles gut finden sollen, ja, was der andere macht. Aber das bedeutet es gar nicht, sondern es bedeutet wirklich, zuerst mal nur zu erkennen, was der andere zu geben hat und es benennen zu können und ihm zurückgeben zu können. Und für mich ist immer das schönste Beispiel oder ein einfaches Beispiel so eine Kinderzeichnung, weil dann Erwachsene immer kommen und sagen, ach, das hast du aber gut gemacht. Und wenn ich das aber oft mache, dann fühlt dieses Kind sich gar nicht notwendigerweise wertgeschätzt, weil es ja nicht doof ist. Ja, es kritzelt irgendwas dahin und egal, wie sehr es sich angestrengt oder nicht angestrengt hat, kommt immer die gleiche Reaktion. Wenn ich aber das, was auf diesem Bild ist, benenne und sage, oh, da hast du die Oma gemalt, wie sie gerade Kartoffeln pflanzt. Dann sagt das Kind, nee, das ist doch nicht die Oma, das ist doch was auch immer. Und dann bin ich im Gespräch über dieses Bild und das ist für mich echte Wertschätzung.
Und das ist was anderes als loben, oder? Also Lenin hat mal gesagt, sage mir, wer dich lobt und ich sage dir, was dein Fehler ist. Also das Loben ist ja nur die Kehrseite auch von Kritisieren und Bewerten und Wertschätzung. Davon abgegrenzt ist was?
Das ist sozusagen den Versuchen, gemeinsam den Wert dessen, was wir sehen und erleben, wie zu benennen und sichtbar werden zu lassen. Und weil wir den sichtbar machen, den Wert, ja, das, was wir auf diesem Bild sehen, kann man darauf aufbauen, kann daran anknüpfen, kann ein Gefühl für sich selber entwickeln als wertstiftendes Wesen, ja, weil ich ja spüre, da jemand fühlt sich angeregt durch das, was ich da gemacht habe oder was ich gesagt habe. Es gibt tatsächlich auch auf Veranstaltungen inzwischen Leute, die Leute engagieren, die das tun. Die sitzen dann die ganze Zeit da sozusagen an so einem Schreibtisch vor der Bühne. Hat mir neulich jemand erzählt, wusste ich gar nicht. Und sind dann einfach dafür da, sich dann hinzustellen und zu sagen, was sie gehört und gesehen haben. Ich mache das auch, wenn ich zum Beispiel in Firmen gehe und ich weiß, sie sind den ganzen Tag mit irgendwas beschäftigt, sind Expertinnen und Experten für irgendwas. Neulich war ich bei einer Wohnungsgenossenschaft und dann habe ich denen zuerst mal gesagt, sie organisieren Schutzräume für über 5000 Menschen. Ich habe einfach benannt, was ich sehe, was deren Aufgabe ist. Da waren die total überrascht, das hatten die sich noch nie klar gemacht. Für die war ihre Aufgabe, den Hausmeister zu instruieren und. Und das heißt, ich kann das, was ich sehe, was ich erlebe, was jemand anders Wertvolles zu geben hat, das kann ich benennen. Und indem ich es benenne, hat der andere das als Geschenk zurückbekommen und kann sich anders verorten in diesem ganzen sozialen System. So. Und das meine ich mit Wertschätzung, dass ich wirklich zu verstehen versuche, was ein anderer für das gesamte System zu geben hat und ihm das zurückspiegle.
Also während du sprichst, geht mir so richtig das Herz auf, weil ich mich in einer einfachen Intervention, die ich bei sehr vielen veranstalte, auch bei ganz großen mit 500 Menschen oder so anwende, dass ich die Menschen in kleine Gruppen zusammenbringe, zu viert. Und ich sage dann, schauen Sie mal im Saal, ob Sie drei andere sehen, die vermutlich ähnlich intelligent sind wie Sie selbst. Dann lachen erstmal alle und dann setzen sie sich zu viert zusammen. Und das geht dann so, dass einer 6 Minuten Zeit hat, um einfach nur zu 2 Fragen zu sprechen. Wer bin ich und warum bin ich hier? Und das in einem breiten Sinn. Und dann, und das ist das Entscheidende, und jetzt kommt die Wertschätzung, bitte ich die, dass die anderen drei, die zugehört haben und nicht unterbrochen haben, dass sie 1 Minute lang sagen, was sie gehört haben, was sie jetzt gerade inspiriert, was ihnen gerade Freude macht. Und dann sind eben die anderen dran in der Runde. Und nach diesen 36 Minuten kommen irgendwie alle mit einem Lächeln in diesen Saal zurück und fühlen sich gesehen, fühlen sich gehört. Und das ist unglaublich einfach und unglaublich wirkungsvoll. Ich habe nur bis vor unserem Gespräch nicht so gut formulieren können, warum das so gut funktioniert. Vielen Dank dafür.
Ja, das ist wirklich eine tolle Übung und es klingt ja so, es geht da nicht nur um Wohlfühlen, sondern es geht darum, dass wir Menschen eine besondere Art von Lebewesen sind. Wir haben gar kein Bewusstsein für uns selbst, wenn uns das keiner zurückspiegelt. Ein Kind weiß noch nicht mal, dass es ich ist am Anfang, ja, wenn das nicht zurückgespiegelt wird. Ich habe diese wunderschöne Geschichte von einem Kollegen, von einem Philosophenkollegen, der sagt, seine erste philosophische Erinnerung ist, als er 5 Jahre alt war und begriffen hat, dass er selbst ist. Und dann fand er das so sensationell, dass er permanent seine Mutter gefragt hat, wenn sie jemanden trafen, weiß der eigentlich auch, dass er selber ist?
Das ist klasse.
Und das ist was, was wir bekommen, weil sich jemand auf uns bezieht. Und wenn wir nicht gesehen werden, dann wissen wir nicht, wer wir sind. Und das ist keine irgendwie nebensächliche Wohlfühl, damit wir schöne Atmosphäre schaffen, sondern das ist, damit ich überhaupt was geben kann, muss ich doch wissen, was ich zu geben habe. Und wenn es mir keiner sagt, dann weiß ich es einfach nicht.
Macht mir Spaß, das Gespräch mit dir, muss ich dir sagen.
Möchte ich jetzt auch mal sagen, diese Fragen sind sensationell gut, die du mir geschickt hast.
Warum?
Wirklich, weil das keine einfachen Fragen sind, weil ich am Anfang immer denke, ja, da habe ich gar keine Antwort drauf. Und die Fragen, auf die ich keine schnelle Antwort habe, das sind philosophische Fragen und die sind für mich inspirierend, weil ich dann anfange nachzudenken, was meint er jetzt genau damit? Ja, was meint er mit diesem oder jenem Begriff? Und das öffnet dann immer wieder neue Türen und neue Türen und neue Türen und macht die Welt größer, in der ich lebe.
Ist dir noch eine Frage oder ein Begriff in Erinnerung, wo du dann länger drüber nachgedacht hast, was könnte gemeint sein?
Ja, du hast mir ja ein paar Fragen vorab geschrieben und eine dieser Fragen war, wie man die Imagination stärken kann, die Imaginationskraft von Menschen in Veranstaltungen oder durch Veranstaltungsformate. Und du hattest die so schön formuliert. Du hattest irgendwie gesagt, ja, der Mensch, der ist ja ein Homo sapiens und der hat ja Imaginationskraft und wie kann man die stärken? Und am Anfang dachte ich, um Himmels Willen, also ich bin ja hier keine Expertin für Imaginationskraft, ich habe keine Ahnung und so. Und dann ist mir erst klar geworden, langsam, dass ich gar nicht so richtig weiß, was diese Begriffe eigentlich bedeuten. Imagination ist ja so ein ganz großer Begriff. Was heißt das eigentlich? Und dann habe ich angefangen, mir diese Begriffe zu klären. Und es gibt ja eine Vorstellung von Imagination, das ist, dass die Leute glauben, Imagination bedeutet, dass man sich was ausdenkt. Ja, man erfindet irgendwie ein neues Produkt, ein neues Projekt, irgendwas, was man sich Neues ausdenkt. Und das ist so eine Form von Imaginationskraft, um was Neues in die Welt zu bringen. Und das ist relativ leicht. Dafür gibt es ja eine Menge erprobte Kreativitätstechniken und die sind eigentlich alle darauf ausgerichtet, dass man so den inneren Zensor irgendwie ausschaltet.
Austrickst, genau.
Und ich erinnere mich neulich, als wir das mal gemacht haben, da hat jemand zum Beispiel Geschwindigkeit benutzt, also indem man einfach sehr viel schneller antworten muss, als man sich zensieren kann. Und dann gibt es aber ein anderes Verständnis von Imagination, das ist sehr viel tiefer als nur Projekte erfinden. Und das ist Imagination als Fähigkeit, um unterschiedliche Formen von Realität zu betreten und zu bewohnen. Und diese Realitätsformen, ja, so wie viele indigene Kulturen das tun, wenn sie sich gemeinsam Geschichten erzählen oder wenn sie sich Träume erzählen oder wenn sie sogar gemeinsam träumen. Und von außen sieht es dann so aus, als ob die diese Geschichten erfinden. Aber wenn man drin ist, dann erfindet man nichts, sondern folgt dem einfach. Menschen, die Literatur erschaffen, sagen auch oft, ja, die Figuren entscheiden, was sie tun wollen, nicht ich entscheide das. Und das heißt, man muss sich dann nichts ausdenken, aber man muss die Tür zu diesen Räumen finden. Und so eine imaginäre Realität, die ist weniger dicht als die materielle, aber nicht weniger wirklich. Ja, wenn ich jetzt überlege, Pippi Langstrumpf, die hatte einen größeren Einfluss auf mein Kinderleben als meine Mitschülerinnen, ganz eindeutig. Die hat mir beigebracht, dass ich mich in keine Box stecken lassen muss. Und die geht immer noch neben mir. Ich kann die spüren. Die hat einen Platz in mir. Und ich trage seit 20 Jahren Winterstiefel, die ich nur gekauft habe, weil sie mich an Pippi Langstrumpf erinnern. Dass Astrid Lindgren diese Figur imaginiert hat, das hat Kindheiten verändert. Und das bedeutet, wir können gemeinsam was imaginieren, was real ist. Und wenn man das unterstützen will, braucht man mehr als nur Kreativitätstechniken. Ich würde sagen, man braucht jemanden, der sein Wahrnehmungsvermögen dafür ausgebildet hat. Und davon gibt es in unserer Kultur nicht so viele, weil wir eben ein ganz enges Verständnis von Realität haben. Dieses Künstlerische haben wir an bestimmte Berufsgruppen delegiert und vor allem in die Unterhaltungsbranche irgendwie geschoben, weil wir gar nicht glauben, dass was real sein kann, was nicht materiell anfassbar ist.
Und ist dann Imagination so etwas wie die Multiperspektive aus einem selbst heraus auf die Realität?
Ja, das ist eben die Frage. Es ist eben ganz schwer, das in so einem materiellen Realitätsbegriff, wie wir den haben, weil wir ja diesen inneren Zensor haben. Ich habe den übrigens auch, diese innere Tante Brüsselise, um bei Pippi Langstrumpf zu bleiben, die permanent mit dem Zeigefinger sagt, das gibt es und das gibt es nicht, das hast du dir ausgedacht. Also da kommen dann immer diese Sätze wie, ja, Liebe ist eigentlich nur Synapsenfasching oder das hast du gar nicht wirklich erlebt. Das bedeutet, dass wir auch die negativen Seiten der Imaginationskraft nicht richtig sehen. Ja, beispielsweise diese ganzen Verschwörungstheorien, das sind auch imaginäre Welten, die krasse Folgen haben. Und die meisten VerschwörungstheoretikerInnen, die denken sich das nicht aus. Die treten einfach in eine bereits vorhandene imaginäre Welt ein. Und weil sie gleichzeitig in dieser imaginären und in unserer materiellen Welt leben, hat das Folgen. Sie sind sozusagen das Tor, durch das die eine Welt in die andere wirken kann. Imagination ist nicht grundsätzlich was Positives. Es kommt eben darauf an, wie sie genutzt wird.
Wie sie genutzt wird. Ich werde demnächst ein Gespräch führen mit Otto Sharma, MIT-Professor, der den Begriff des Presencing hat, wenn es darum geht, etwas Positives zu schaffen, etwas ganz Neues, was nicht mit den Denkmustern der Vergangenheit verwoben ist. Und so wie ich das verstanden habe, muss man dafür auch erstmal leer werden, also erstmal alte Strukturen, Denkmuster suspendieren oder für eine Zeit wirklich so zu verlernen, leer zu werden, um dann das Neue überhaupt kommen zu lassen. Und dann würde ich mir vorstellen, bezogen auf unser Thema Veranstaltung, dass sowas einen Raum braucht, einen physischen Raum, der sicher ist, einen Zeitraum, aber auch, dass jemand, wie du gesagt hast, diesen Raum öffnen kann und halten kann.
Und jemand, der keine Angst davor hat. Ich habe jetzt wirklich auch viel vor diesem Gespräch über Veranstaltungen nachgedacht, die ich ja nie organisiere, sondern an denen ich immer als Vortragende oder als irgendwie Beteiligte da bin. Und eine Frage, die ich mir gestellt habe, war, was waren die Veranstaltungsformen, die mich inspiriert haben? Aber ich bin ja eine sehr spezielle Person, also das ist jetzt sehr, sehr, sehr subjektiv.
Aber ich möchte es hören.
Ja, also ich bin beispielsweise super überfordert, wenn ich dauernd Entscheidungen treffen soll. Das finde ich unheimlich anstrengend. wenn ich zum Beispiel mich zwischen 27 Workshops entscheiden soll, von denen ich bei keinem irgendeine Ahnung habe, was da abläuft, dann empfinde ich das nicht als Bereicherung, sondern als puren Stress. Ich weiß aus der Entscheidungsforschung, dass wenn man alles, wo man dann nicht teilnimmt, das ist ja auch noch immer irgendwie präsent und man denkt, man verpasst irgendwas, dass das Kraft kostet.
Ja, diese FOMO, diese Fear of Missing Out, also das ist ja wirklich erforscht. Und manche sagen, also Wirklichkeit kuratieren, das ist das, was angesagt ist angesichts der Informationsschwelle. Also für ein Restaurant würde das bedeuten, 3 Gerichte auf der Karte, die alle toll sind, sind besser als Nummer 1 bis 365 mit verschiedenen Soßen.
Und so ist es auch, ich gehe nur in solche Restaurants, weil es mich richtig stresst, wenn ich solche Entscheidungen treffen soll. Ich gehe ja dahin, weil ich davon ausgehe, dass da jemand sitzt, der sich den ganzen Tag mit Geschmack beschäftigt und der das besser kann als ich, ja, und der mir jetzt mal ein Angebot macht. Und so ist es für mich auch auf einer Veranstaltung. Und ich finde auch, ich weiß, dass das irgendwie so ein bisschen verpönt ist, diese frontal, alle sitzen in Reihen und einer hält den Vortrag Geschichten. Aber ich halte ja selber oft diese Vorträge und ich halte das für ein wichtiges Element in Veranstaltungen, dass alle in manchen Situationen dasselbe hören. In Wirklichkeit hört niemand dasselbe. Nachdem ich gesprochen habe, gebe ich den Leuten die Frage zurück, was hat dich berührt und was ist von nebenher in deinem Kopf abgelaufen? Und dann lasse ich die darüber sprechen, weil dann zeigt sich ganz schnell, dass jeder einen anderen Vortrag gehört hat. Aber das gehört ja zu meinen Aufgaben, einen möglichst großen Raum aufzumachen, wenn ich spreche, und möglichst viel darin Platz haben zu lassen und möglichst viele Ebenen von Realität anzubinden, so dass am Ende alle in einem größeren Raum zusammen sind als vorher. Und das kann ich wirklich am besten, wenn ich die Zeit bekomme, einfach mal eine halbe Stunde oder eine Stunde da vorne zu sprechen. Weil Sprache ist mein Element. Es ist wie, wenn jemand ein Lied singt. Ja, man kann ein Lied so singen, dass ein großer Raum aufgeht. Und das ist eine Kunstform. Und ich halte die für wichtig auf solchen Veranstaltungen.
Absolut. Und du hast das für mich Wichtigste noch hinzugefügt. Du machst diesen Raum auf und dann kommen die Menschen mit der Inspiration, die sie in diesem Raum bekommen haben, miteinander ins Gespräch. Und das fehlt mir oft. Da kommt dann so ein Speaker nach dem anderen und die haben einen tollen Namen und dann ist es so getaktet und dann noch ein. Dann gibt es vielleicht dieses Q&A, Frage und Antwort noch, aber diese ganz organische Form, es kommt eine Inspiration in einen Raum hinein und darüber fangen Menschen an, sich mit diesen unterschiedlichen Perspektiven, die du genannt hast, auszutauschen. Und damit entsteht für mich eine höhere Intelligenz, weil ich eben tatsächlich nicht gehört habe, was der andere gehört habe oder weil ich anders drauf blicke. Und diese höhere Intelligenz, da habe ich oft das Gefühl, die wird gar nicht zugelassen. Diese Multiperspektive.
Das stimmt. Und es gibt sogar Veranstaltungen, die gehören zu den Liebsten, zu denen ich gehe. Da sind noch nicht mal Fragen anschließend erlaubt. Also das ist eine Veranstalterin, die ich sehr, sehr gerne mag. Da gibt es tatsächlich nur Vorträge und künstlerische Elemente, Musik und andere Kunstformen. Und viel, viel, viel Pausen, ganz viel Natur drumherum und gutes Essen. Und die Leute kommen von alleine, die finden sich, die kommen ins Gespräch, die tauschen sich aus, weil da so viel Platz ist. Also da gibt es nie mehr als 2 Vorträge an einem Tag und andere Elemente. Aber gut kuratiert und schon vorher so ineinander verwoben. Und zwar nicht nur durch sie, weil sie irgendwie, sondern sie wählt Menschen aus, denen sie so sehr vertraut. Die schreibt mir überhaupt nicht vor, was ich da sage. Die will es auch nicht wissen. Aber am Ende passt alles mit allem zusammen, immer, weil sie das innerlich hält.
Das heißt, jemand, der diesen Raum der Inspiration, der Imagination, des Neuen, der Kreativität öffnet, ist ganz wichtig als Persönlichkeit mit ihrer oder seiner Haltung.
Ja, ich bin alle Veranstaltungen durchgegangen und für mich ist das wirklich der zentrale Punkt. Selbst wenn da nur Vorträge frontal stattfinden und alle in Reihen sitzen, wenn da eine Person dahinter steht, die innerlich richtig frei ist, ja, die das ernst meint, was sie da macht und der auch alle das glauben, weil sie das verkörpert, dann zieht es auch eine bestimmte Art von Menschen an und dann entsteht da so ein Raum. Also bei dieser letzten Veranstaltung, da ist es uns passiert, weil da eben so wenig Leute dann, es waren nur 4 quasi Vortragende, Die Musiker hatten Corona. Eine Vortragende sagte morgens ab, weil sie ins Krankenhaus gekommen war. Und der zweite hatte keine Stimme mehr. Und dann sind wir erstmal spazieren gegangen und haben 10 alternative Möglichkeiten entwickelt, was wir machen könnten. Dann haben wir am Anfang dieses Programm an jede Einzelne verteilt, persönlich mit Augenkontakt. Und die Leute haben so mitgefiebert. Ja, was jetzt kommt, wie das jetzt läuft, was jetzt sein wird. Es war eine der schönsten Veranstaltungen überhaupt. Der eine Referent ohne Stimme, dem habe ich dann einfach immer übersetzt die ganze Zeit. Und das war schon so lustig, dass wir zu zweit seinen Vortrag gehalten haben.
Würdest du sagen, Natalie, dass uns Göttin Corona auch wirklich gelehrt hat, flexibler zu sein? Ist das eine Lernkurve?
Ja, ich würde sagen, ganz klar ja. Wenn man eine positive Sache daraus ziehen will, dass wir gelernt haben, dass es auch nicht nur auch irgendwie geht, wenn jemand ausfällt, sondern dass es sogar besser werden kann.
Ich habe manchmal gedacht, dass Improvisation sowieso die einzige angemessene Antwort auf diese prinzipielle Unsicherheit des Lebens ist. Also wir kriegen ja jetzt die Wandelprozesse in einem höheren Tempo, in einer höheren Durchschlagskraft in der globalen Vernetzung. Und dieses Impro-Theater namens Leben ist vielleicht die Antwort darauf. Also immer wieder im Moment zu gucken, was jetzt gebraucht wird.
Und die Frage ist halt, ob man sich das zutraut. Deswegen finde ich es auch hilfreich, wenn da Menschen sind, die sich gegenseitig dieses Vertrauen zurückspiegeln, dass uns was einfällt. Weil uns fällt immer sehr viel mehr ein als mir. Das ist einfach so.
Dem uns, diese gemeinsame Intelligenz, die sich so hochschaukelt.
Ja, und nicht mit jedem und jeder. Aber wenn Menschen zusammen Veranstaltungen machen, dann sollten sie solche Teams sein, ja, die sich gegenseitig in ihrer Unsicherheitskompetenz hochschaukeln und nicht runter.
Und nicht runterschaukeln. Eine letzte Frage. Ich habe einen Satz von dir gelesen. Leben ist lebendig, weil es sich frei entfalten kann. Und ich habe hier auf meinem Zettel über das Wort weil das Wort wenn geschrieben mit 3 Fragezeichen. Leben ist lebendig, wenn es sich frei entfalten kann. Warum? Weil ich so oft erlebe, dass diese freie Entfaltung vermutlich aus Angst auch behindert wird. Also wie ich in der Schule behindert worden bin und wie auch bei manchen Veranstaltungen, die ich mehr so als Kontrollräume erlebe, diese freie Entfaltung behindert wird. Also was brauchen wir für diese freie Entfaltung?
Ja, das Problem ist, dass wir ja nie bei Null anfangen. Menschen haben diese unterschiedlichen Lebenserfahrungen, wie du jetzt auch gerade gesagt hast, in der Schule, ich auch, keine guten. Und viele haben das nicht aufgearbeitet, sondern einfach versucht, irgendwie immer reinzupassen, dass ihnen möglichst niemand was tut. Deshalb brauchen die auch wirklich Unterschiedliches, um sich selber diesen größeren Grad an Entfaltungsfreiheit zuzugestehen. Also diese kleine Box, in der wir stecken, die wird nicht nur von außen vorgegeben, sondern auch von innen. Deshalb setzen sich auch die meisten immer aus gutem Grund erstmal in die hinteren Reihen. Ja, die vorderen Reihen bleiben leer, weil alle Angst haben, sie müssen dann mitmachen.
Und werden bloßgestellt, wie damals, als sie im Matheunterricht an die Tafel gerufen wurden, konnten es nicht und wurden ausgeschimpft oder ausgelacht.
Genau. Und das birgt immer die Gefahr, wenn ich jetzt was sage, dass andere über mich urteilen. Und in vielen Körpern und Seelen sind so viele unangenehme Schulerfahrungen gespeichert. Und es gibt dann auch noch länderspezifische Unterschiede. Die Schweiz ist ja so eine introvertierte Kultur. Da dauert es ewig, bis jemand bereit ist, vor einer Gruppe etwas zu sagen. Und zwar ganz egal, wie ich die Stühle hinstelle. Und deshalb denke ich, man braucht ein ganz feines Gespür für die Bedürfnisse der Teilnehmenden und ganz viel Erfahrung, um ein Setting zu finden, das möglichst viele der jetzt gerade Anwesenden lebendiger werden lässt. Und ich kann viel mehr experimentieren, wenn ich in der Kultur bin, die das schon eingeübt hat oder eben, wenn ich Sozialpädagogen vor mir habe. Übrigens, bei LehrerInnen ist das nicht so. Ja, das ist ein Riesenunterschied. LehrerInnen ganz anders als Menschen, die soziale Arbeit machen.
Weniger kreativ?
Viel weniger kreativ.
Ich habe mal ein Schreibtraining für Coaches gemacht und die haben mir abends beim Abendessen gesagt, dass sie mit 3 Berufsgruppen nicht zusammenarbeiten möchten. Das waren Journalisten, also ich selber, das waren Ärzte und das waren Lehrer, Lehrerinnen. Und dann habe ich gefragt, warum? weil die in einem System feststecken, wo sie von sich selbst erwarten, ich weiß es, und ihre Klienten, Klientinnen auch erwarten, der oder die weiß es. Ist das der Grund?
Bei LehrerInnen würde ich ja sagen. Bei JournalistInnen würde ich glauben, dass der Grund ist, dass sie berufsmäßig den kritischen Blick internalisiert haben. Also das ist ja ihre Aufgabe, sich nicht einfangen zu lassen, ne? Sich immer dieses nicht lobbyieren zu lassen und so weiter. Und es ist unheimlich schwer, das, was ich so oft praktiziere und wirklich muss, ich muss es, um ein guter Journalist, eine gute Journalistin sein, in der Lage sein, mich nicht einfangen zu lassen. Und dann ist es schwer, jemanden reinzuholen, um ihm beispielsweise mehr Freiheit zu ermöglichen, wenn der permanent blockt. Ja, das ist so. Und immer so von außen drauf guckt. Und bei ÄrztInnen kann ich mir das auch gut vorstellen. Also weiß ich auch von vielen, dass die gar nicht geübt darin sind, etwas nicht zu wissen. Die behaupten dann Dinge oder nennen dann oft so lateinische Namen, die nichts anderes heißen wie undefinierbare Hautkrankheit oder so, weil es kompetent klingt. Also Nichtwissen ist tatsächlich in diesen Berufsbereichen nicht eingeübt. Und insofern kann ich das verstehen, ja.
Wie gehst du damit um, wenn du mal was nicht weißt, als Philosophin?
Macht mir überhaupt nichts aus. Ist ja auch meine Kernkompetenz. Für mich ist es wichtiger, dass ich merke, dass ich es nicht weiß, weil ich dann mir eine Frage stellen kann oder anderen eine Frage stellen kann. Meine Kernkompetenz ist, die Fragen, die Größe der Fragen bewohnen und nicht Antworten wissen. Macht mir gar nichts aus, wenn ich keine Antwort weiß. Zum Beispiel, als mich da nach diesem Unsicherheitsvortrag jemand gefragt hat, was würden Sie sagen, wenn Sie die Sicherheit... Ich hatte keine Ahnung, habe ich gesagt. Da habe ich jetzt noch nie drüber nachgedacht. Aber ich denke drüber nach und ich schreibe es Ihnen dann. Und dann bin ich rausgegangen und in mein Hotel. Und als ich die Klinke runterdrückte, wusste ich, dass ich vermutlich genau die gleichen Argumente vorbringen würde für die Sicherheit. Weil wir eben immer beides brauchen, um diese großen Dinge des Lebens möglich zu machen, wie Freiheit. Ja, man braucht einen gewissen Grad an Sicherheit, um sich frei fühlen zu können. Genauso wie man Unsicherheitstoleranz braucht, um wirklich sich frei fühlen zu können. Aber ich finde das gut, wenn ich die Antwort erstmal nicht weiß. Diese Fragen mag ich viel lieber.
Liebe Nathalie, ich danke dir von Herzen, dass du, ich glaube, es war ziemlich genau ein Jahr, diese Fragen, die ich dir gestellt habe und die ich so reingeschmissen habe in unseren Denkraum, dass du die mitgenommen hast, dass du da geforscht hast, dass du offensichtlich auf dem Weg auch was eingesammelt hast und dich darauf eingelassen hast. Mir hat das großen Spaß gemacht, vor allen Dingen, weil viele Dinge von dir kamen, die ich überhaupt nicht erwartet habe. Ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank auch.
Dies war ein Podcast aus der Reihe Grenzenloses Eventdesign – Gespräche über gute Veranstaltungskultur.